Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, schön, dass Sie hier mit dabei sind. Waren Sie schon mal im Schloss Marienburg? Das liegt südlich von Hannover. War mal ein schönes, aber ein sehr ruhiges Schlösschen. Aber seit letztem Jahr, da pilgern Menschen aus der ganzen Welt dahin, um zu schauen, wie es da wirklich aussieht. Da sind dann etliche Videos in den sozialen Medien zu sehen. Das hier zum Beispiel ist so ein Drohnenflug über das Schloss. Sehr majestätisch. Andere Leute zeigen das Schloss dann mit romantischer Musik. Das sind alles Videos von Menschen aus der ganzen Welt, die Serie Maxton Hall geguckt haben. Das ist eine der meistgeschauten deutschen Serien der letzten Jahre weltweit. Morgen startet die zweite Staffel von Maxton Hall. Und was diese Serie so besonders macht und ob die zweite Staffel auch das Zeug zum Hype hat, das besprechen wir gleich hier in Deutschlandfunk Kultur. Die deutsche Serie Maxton Hall, die hat letztes Jahr so einige Rekorde gebrochen. Die erste Staffel, die da erschienen ist letztes Jahr, die war in 110 Ländern auf Platz 1 der Prime-Videocharts. Keine deutsche Serie wurde je in der ersten Woche so oft geschaut wie Maxton Hall. Und jetzt kommt die zweite Staffel raus, morgen. Das ist ja eine romantische Serie, geht um einen Mann und eine Frau, die erstmal Feinde sind und die sich dann ineinander verlieben, basiert auf der Buchreihe Safe, was ein großer Bestseller war in der Young Adult Bücherwelt. Und ob diese zweite Staffel jetzt ähnlich ziehen könnte wie die erste, das bespreche ich mit unserer Serienkritikerin, mit Emily Toomey. Hi Emily.
Hi.
Hat die zweite Staffel auch wieder das Zeug dazu, richtig Rekorde zu knacken?
Also bei dem Erfolg schon der ersten Staffel, glaube ich, werden unglaublich viele Menschen einfach deswegen weltweit auch wieder die zweite Staffel einschalten. Da gibt es gar keinen Zweifel. Und die Serienmachenden, die verändern das Grundrezept der Serie auch in der zweiten Staffel jetzt nicht so großartig. Ne? Wir haben immer noch James Beaufort und Ruby Bell, die eben unglaublich verliebt ineinander sind, aber es überhaupt nicht leicht haben, auch weil sie aus so unterschiedlichen Welten kommen. Er ist ja ein Sohn einer reichen Familie, die haben ein Modeimperium und sie kommt aus eher einfachen, aber sehr liebevollen Verhältnissen, in der mit einer Bäckerei Geld verdient wird. Und erst können die beiden sich nicht ausstehen, das ist in der ersten Staffel, finden dann aber zueinander, verlieben sich Hals über Kopf. Und James muss dann im Übergang von Staffel 1 zu Staffel 2 mit einem herben Verlust klarkommen. Und das fällt ihm sehr, sehr schwer. Und bei seinen Eskapaden verletzt er Rubys Gefühle auch wirklich schwer. Und die sorgt sich im Anschluss aber dann erstmal vor allem darum, ob sie in Oxford genommen wird.
Tut mir leid, ich habe nicht gut geschlafen. Ich träume gerade andauernd von Absagen aus Oxford. Quatsch, die werden bescheuert, wenn sie dich nicht nehmen. Morgen kommen ja die Briefe, dann wissen wir mehr. Und James hat versucht, mich zu erreichen. Was wollte er? Keine Ahnung, ich habe mich zurückgerufen.
Und ja, auch die zweite Staffel von Maxton Hall dreht sich also vor allem um die Frage, ob diese beiden ihre Liebe zueinander leben können oder nicht.
Ist ja ein klassischer Stoff eigentlich. Zwei Feinde verlieben sich ineinander und werden dann, ja, also müssen natürlich noch so durch ein paar Höhen und Tiefen, aber ist schon oft erzählt worden. Was macht diese Serie denn so besonders, dass die bei so vielen Leuten so gut ankommt?
Ich glaube, dass der Erfolg vor allem auch ganz entscheidend daraus besteht, dass wir als Zuschauende bekommen, was wir erwarten. Das ist ein modernes Hochglanzmärchen in knallbunten Farben mit richtig viel Pathos und Drama und zwei vermutlich eben unerschütterlich Verliebten. Und in der Polykrise, in der wir uns befinden, also mit Klimakrise und dem weltweiten Aufstieg von autoritären Regimen, Kriegen, Ukraine und Gaza, Inflation und so weiter, da tut es einfach gut, so eine Serie wie Maxton Hall sich anzuschauen. Die zerstreut, die nimmt uns mit in eine Welt, die nach überschaubaren Regeln abläuft und in der die Protagonisten und Protagonistinnen noch an das Gute im anderen glauben und auch an die Liebe. Und die Freude darüber, wie schön das ist, so eine Serie zu sehen, die hat das Serienteam auch zurückgespiegelt bekommen. Aus sämtlichen Ländern haben Fans geschrieben, Reels und Beiträge gepostet. Und Martin Schreier, der Regisseur der Serie, der hat mir erzählt, dass auch aus der Ukraine beispielsweise ihm Menschen geschrieben haben, wie dankbar sie seien, dass sie mit der Serie eben für ein paar Stunden den Krieg vergessen konnten. Und die Grundgeschichte der Serie, die kennen wir genau, die kennen wir aus Märchen. Cinderella ist da auch so eine, so eine Figur natürlich, die findet ihren Prinzen. Aber natürlich müssen die beiden durch einiges durch und wir wissen auch nach der zweiten Staffel immer noch nicht, ob die Liebe besteht oder nicht. Und die Geschichte wird da eben auch noch weiter gedreht werden.
Also die erste Staffel, bisschen wie ein Märchen, aber die zweite Staffel, die muss ja dann schon nochmal was anderes liefern, oder? Das ist das gleiche Märchen dann nochmal.
Ja, also wie jede gute Romanze muss man da durch Täler durchgehen, in denen wir bangen, ne, finden die sich, lieben die sich, dürfen die sich weiterlieben. Und der Antagonist der Romanze ist zum einen in den beiden zu finden, die jeweils auf ihre sehr eigene Art zweifeln, aber auch vor allem eben der Vater von James ist total dagegen. Der hat unmissverständlich klargemacht, dass er alles in seiner Macht tun wird, um die beiden auseinanderzubringen. Und Martin Schreier, der Regisseur der Serie, der betont dann zusätzlich noch, dass er in der zweiten Staffel eben noch deutlicher auch vor allem diese Dramaschraube drehen wollte.
Es gibt so ein paar Szenen, gerade in der ersten Folge, die ich sehr, sehr düster angelegt habe und wo es mir wichtig war, dass sie auch sehr roh und rau und dunkel sind.
Aber Schreier hat im Gespräch mit mir auch noch betont, dass die zweite Staffel genauso auch lustiger und poetischer ist als die erste. Und das ist bei der Premiere im Oktober in Berlin auch im Kinosaal spürbar gewesen. Wirklich von lautem Lachen bis Tränen war da alles zu sehen. Und ich habe außerdem auch noch den Eindruck, dass noch deutlicher an den Farben gedreht wurde. Also das Pink der Schuluniform von Maxton Hall, das blendet fast und in ein paar Szenen wie so einer Schulparty mit so Märchenwesen, Verkleidungen und so weiter. Die hat jetzt inhaltlich gar nicht so einen großen Sinn, aber die ist optisch einfach unglaublich schön anzuschauen.
Bei so viel Schönheit und Überschaubarkeit, wie du es vorhin genannt hast und so, da gibt es ja schon noch die Gefahr, dass das dann holzschnittartig werden könnte und dass dann vor allem irgendwie nur noch in Klischees erzählt wird oder so und aktuellere, vielleicht komplexere Vorstellungen von Romantik dann da keine Rolle mehr spielen. Wie geht diese Serie mit Klischees um?
Ja, also es gibt schon jede Menge Klischees, aber Maxton Hall bedient die, aber es schimmert auch hier und da immer noch was anderes durch, progressivere Motive. Also die Freundschaft zwischen Ruby und ihren Freundinnen und auch zwischen James und seinen Freunden, die sind schon häufig Teil der Erzählung. Genauso auch wie die Geschwisterliebe, vor allem zwischen James und seiner Schwester. Die ist sehr, sehr wichtig für die beiden. Die gibt den beiden auch Halt und Sinn. Und auch progressiv ist das Therapie als Heilungsmethode eine wirklich zentrale Rolle in gleich mehreren Folgen der zweiten Staffel spielt. Dann sind viele Frauen in wirkungsvollen Rollen und auch der Cast ist insgesamt relativ divers aufgestellt. Also das alles ist dann schon auch progressiv. Das kann man vergessen, wenn man nur auf das Cinderella-Motiv schaut. Aber die Serie, die ist da schon zeitgemäß. Und der Cliffhanger am Ende der zweiten Staffel ist sehr steil. Das ist für eine Romanze dieser Art dann doch auch eher unerwartet. Mhm.
Ja, die dritte Staffel, die ist ja auch schon in Planung und wird, glaube ich, auch schon gedreht. Und die zweite Staffel von Maxton Hall, von dieser Young Adult Buchverfilmung, die ist ab morgen zu sehen. Auf Amazon Prime, besprochen hier von Emily Toomey. Wer Räume gestalten will, der sollte sich nicht nur mit Architektur befassen, sondern auch mit Sound, Klänge, bilden Räume, Klänge gestalten Räume. Und vielleicht ist diese raumgestalterische Qualität sogar das, was Klang am allermeisten auszeichnet. So denkt das zumindest der Soundkünstler Jan Werner, vielen bekannt als die eine Hälfte von Maus on Mars, dem Kölner Elektro-Duo. Jan Werner befasst sich seit vielen Jahren mit Klang als architektonischem Werkzeug, Klang als Raum. Und jetzt hat er ein Buch dazu veröffentlicht, das auch als Katalog für seine letzte große Ausstellung funktioniert. Das Buch heißt Vibraceptions, Investigations in Wave Space, also Vibraceptions, Erkundungen im Wellenraum und wie Raum und Sound da zusammengedacht werden. Das besprechen wir jetzt. Herzlich willkommen, Jan Werner.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Beginnen wir mal mit Ihrer letzten Ausstellung, die ja bis vor kurzem noch in Zagreb zu sehen war. In der Ankündigung zu der Ausstellung, da heißt es, die Ausstellungsräume werden bei Ihnen zum Instrument oder auch die Installation wirkt wie ein Verstärker der Räume. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Also die erste Ausstellung, die sich mit diesem Thema eingehend beschäftigt hat, war die Ausstellung Space Synthesis in der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden. Und da geht es darum, dass das Museum selbst eigentlich als Ort der Wahrnehmung in den Mittelpunkt gerückt wird. Weniger die Kunst, die dort ausgestellt wird, sondern das Museum selbst. Und wie stark auch eigentlich diese Räume und die Architektur, die Bewegungen, die Größenverhältnisse, das beeinflussen, was da wahrzunehmen ist. Das heißt, ich habe Klang benutzt oder nutze Klang, um hervorzuheben, wie die Räume selbst, die Architektur, aber auch unser Raumverständnis maßgeblich das beeinflussen, was wir überhaupt in der Lage sind wahrzunehmen. Und vielleicht noch gleich als Anhang, insofern ist auch Vibraception im Grunde zu verstehen als ein anderer Begriff für Hören, also eine Wahrnehmung, die nicht primär über das Visuelle stattfindet.
Und wo es dann auch um den Körper geht wahrscheinlich, wenn es um Vibrationen geht. Darüber sprechen wir gleich. Ich würde vorher gerne einen kurzen Ausschnitt spielen aus dieser Ausstellung in der Kunsthalle Baden-Baden vor 2 Jahren, die Sie gerade angesprochen haben. Da war zum Beispiel das hier zu hören, dieser Sound. Musik Vielleicht können Sie konkret dazu was sagen. Was macht dieser Sound mit dem Raum? Was macht er mit der Wahrnehmung des Raums?
Ja, ich muss mich da jetzt so ein bisschen aus der Schlinge ziehen, weil diese aufgenommenen Klänge natürlich nie das wiedergeben, was sich im Raum tatsächlich abspielt. Also das ist so ein bisschen so ein Problem, was wir, finde ich, grundsätzlich haben, so mit der Möglichkeit, Klänge aufzuzeichnen, dass man dann denkt, wir haben dieses Phänomen jetzt auf einer Harddrive oder wir haben es auf Tape quasi. Mhm. Und damit haben wir eigentlich so den gesamten Vorgang gespeichert. Das ist so ein bisschen, das ist so Dinge aus dem Kontext lösen und dann irgendwie im Schreien verstauen und denken, naja, wir haben es damit gefangen.
Das heißt, das, was wir hier nicht hören, ist halt eben nicht der Raum. Also wir befinden uns gerade nicht im Raum, während wir das hören. Und deshalb kann man das auch nur so halb wiedergeben sozusagen.
Nee, man kann sich vielleicht das ein bisschen dazu rein imaginieren, dass diese Klänge wirklich durch die Räume wandern und ganz unterschiedliche Artefakte in unterschiedlichen Räumen erzeugen, aber nicht nur die Räume selbst unterschiedlich erklingen lassen, sondern auch innerhalb der Räume ganz unterschiedliche Phänomene auftauchen, die sowohl in der vertikalen als auch in der horizontalen durch leichte Bewegungen des Kopfes oder Drehen des Kopfes zu ganz unterschiedlichen und zum Teil wirklich erstaunlichen Erfahrungen führen. Und dass man eben aktiv mithört, dass die Positionen der Hörenden und auch vielleicht ein bisschen die Vorkenntnis oder die Wahrnehmungssensibilität, dass das eine ganz große Rolle spielt bei dem, was wir überhaupt in der Lage sind wahrzunehmen. Das ist eigentlich so ein bisschen das Thema oder eines der Themen, die in diesen Ausstellungen eigentlich erörtert werden.
Also das heißt Raumwahrnehmung durch Klang, durch Ohr, dann frage ich mich, braucht es dafür besondere Klänge? Ich könnte in jeden Raum einfach reingehen und dann höre ich diesen Raum und je nachdem, wie ich mich bewege, höre ich das anders, wie es in diesem Raum klingt.
Vielleicht ganz kurz so zur Genealogie, wie kommt man da drauf? Natürlich bin ich sehr stark geprägt durch die Schule der, im weitesten Sinne der elektroakustischen und elektronischen Musik. Klar, mit Maus und Mars mache ich das seit 30 Jahren. Wir nehmen Klänge auf, wir verarbeiten, wir verändern sie und wir komponieren damit. Wir erzeugen auch wirklich ganz herkömmlich, sage ich mal, Musik. Also vielleicht ist die Musik jetzt nicht ganz so herkömmlich als Resultat, aber das Format Musik spielt halt natürlich die Hauptrolle. Und irgendwann war klar, eigentlich ist das ein bisschen falsches Verständnis, dieses, man kann den Klang, was ich auch vorhin schon meinte, einfach so aufzeichnen und dann hat man den so als Phänomen. Natürlich braucht jeder Klang einen Raum, in dem er sich entfalten kann. Kein Klang ist einfach nur da. Klar, man kann sagen, ich habe jetzt einen Klang auf einer Schallplatte, aber entstehen tut er ja erst, wenn die Nadel in die Rille geführt wird und die Lautsprechermembranen anfangen, die Luftmoleküle in Schwingung zu bringen. Und da ich das so ein bisschen, das hatte ich irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm. Und als da bei mir der Knoten geplatzt ist, war das wirklich so ein ganz wichtiges Betätigungsfeld, was seit mehr als 10 Jahren extrem ins Zentrum gerutscht ist. Was passiert eigentlich tatsächlich, wenn diese Klänge sich bewegen im Raum, wenn die ausgelöst werden, ob durch ein Instrument oder Lautsprecher? Und zwar habe ich da auch im Lauf der Jahre natürlich bestimmte Techniken entwickelt, die eben sehr verdichtete Klangspektren haben und in dem Moment, wo sie in den Raum treten, sehr deutlich Artefakte im Raum auch erzeugen. Also du kannst quasi fast zusehen, was ein Klang im Raum macht, wie er gegen die Wand prallt, wie er sich dort öffnet, wie neue Klänge sozusagen dazukommen und sich mischen mit diesem Ursprungssignal, wie schiefe, schräge Wände, Deckenhöhen und so weiter, alle ausschlaggebend dafür sind, wie sich sozusagen, wie dieser Klang modelliert wird, fast wie so eine Art flüchtige Skulptur, greifbar und erfahrbar. Mhm.
Weil Sie jetzt gerade gesagt haben, man kann dann sozusagen sehen, wie der Klang da geht. Ich würde sagen, das hat ja wahrscheinlich auch viel mit Fühlen zu tun. Vibraceptions ist ja auch schon ein Konzept, also so heißt ja Ihr Buch, wo es ums Fühlen geht. Ich finde es interessant, in Ihrem Buch, da steht das Wort vibrieren dann auch immer so in Wackelschrift, was dann so aussieht, als würde es gerade vibrieren. Also man spürt auch da quasi sofort diese Erschütterung. Was hat es mit dem Vibrieren auf sich? Inwiefern hängt Vibrieren mit Raum und Klang zusammen?
Naja, Klang ist ja im Grunde, sind das ja vibrierende Luftmoleküle. Gleichzeitig hat Klang aber auch die Fähigkeit, natürlich Materie zum Schwingen zu bringen, gerade tiefe Frequenzen, wenn sie auch mit einem gewissen Druck erzeugt werden, die übersetzen sich ja sehr stark über wirklich alles Massive in einem Raum und auch oft sogar über den Körper erst erfahrbar wird. Da gab es auch eine Arbeit dazu im Zagreb, die ist dann weitergewandert ins Barbican und ist, glaube ich, demnächst in Tokio irgendwo in so einer Gruppenausstellung. Das ist die Vibraceptional Plate. Da wird Klang wirklich über den Körper auch erfahren und findet quasi im Körper statt. Also eine Komposition, die eigentlich mit dem Ohr gar nicht hörbar ist, die man wirklich, wenn man auf diese Platte steigt, dann über den Körper selbst wahrnimmt. Das heißt eigentlich auch kulturgeschichtlich so den Vorgang des Hörens ein bisschen wegzurücken von diesem Erkennen auch, von diesem eigentlich sehr visuell orientierten, das Auto ist der Klang, jetzt höre ich die Geige, sondern zu sagen, nein, eigentlich höre ich ein Phänomen, was ich aus vielen Aspekten zusammensetzt, nämlich wie bewegt, also natürlich, wodurch wird der Klang ausgelöst, wie bewegt er sich dann auf mich zu, durch die Luft, durch Material, auch durch Wasser kann er sich bewegen und wie interpretiere ich diesen Klang, wie wirkt er dann körperlich, aber auch was passiert neuronal, was habe ich an Vorkenntnissen, womit vergleiche ich das, was ich höre?
Zum Schluss würde mich noch interessieren, Sie haben ja auch gesagt, Sie sind Maus on Mars schon seit 30 Jahren und da geht es jetzt nicht unbedingt um Musik, die in Ausstellungen zu hören ist oder die dann irgendwie Räume ganz besonders gestalten will, sondern es ist Musik, die man auch hört, um vielleicht berührt zu sein, inspiriert zu sein, vielleicht sogar zu tanzen oder so. Gibt es für Sie so einen Unterschied zwischen so Klang als Raum und Wahrnehmung und Klang als Musik und Popmusik oder so?
Ich tue mir da wirklich schwer. Maus on Mars ist ja auch so ein eigenartiges Konzept von der Band. Das sind irgendwie zwei Leute, dann sind wir aber auch drei auf der Bühne, dann können wir aber auch oft ganz viele sein. Es ist so eine Band, die sich verwandeln kann. Das fand ich immer super daran. Ich kann diese Kategorie nicht ziehen und auch wozu man tanzt oder was jetzt zum Beispiel Rhythmus ist. Also da gibt es auch viele, finde ich, das wäre so der nächste, das nächste Buch, an dem man arbeiten müsste. Was ist eigentlich Rhythmus? Verstehen wir das? Wir verstehen das oft sehr metrisch und dann tanzen wir halt so, weil der Takt gleich bleibt. Aber Rhythmus ist ja auch Frage und Antwort, ist Impuls und Reflexion, ist irgendwie Reagieren auf was und der Körper kriegt vielleicht einen Impuls oder der Verstand kriegt irgendwie eine Frage und dann wird man gefordert, aufgefordert zu reagieren. Also es gibt, es ist diese Grenzen sind fließend und im Grunde ist es auch eine Band. Also auch Vibraceptions ist im Grunde ein Bandkonstrukt.
Das Buch heißt Vibraceptions, Investigations in Wave Space und ist eben so eine Art Katalog zur letzten großen Ausstellung von Jan Werner, die im Museum für zeitgenössische Kunst in Zagreb zu sehen war. Diese Ausstellung, die ist erstmal vorbei. Die nächste Ausstellung kommt aber bestimmt, vielleicht geht es dann um Rhythmus. Und das nächste Maus on Mars Konzert, das kommt auch ganz bestimmt, nämlich schon morgen Abend. Da spielen Maus on Mars live in Karlsruhe im ZKM und am Samstag dann in Berlin und am Sonntag in Köln. Und ich sage ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch hier in Deutschlandfunk Kultur. Jan Werner.
Ja, vielen Dank für die Einladung und die Neugier.
In Paris gibt es jetzt einen ganz neuen Ultra-Fast-Fashion-Laden mitten in der Stadt, im traditionsreichen Kaufhaus BHW, direkt beim Pariser Rathaus. Da hat gestern der weltweit erste Shein-Laden eröffnet. Shein ist ein chinesischer Online-Händler, der eben extrem billige Fast-Fashion-Ware anbietet, der schon oft kritisiert worden ist wegen Umweltverschmutzung, Sozialdumping. Und Shein steht jetzt gerade auch in der Kritik, weil man da auf der Online-Seite Sexpuppen kaufen konnte mit eindeutig kindlichen Gesichtszügen. Und trotzdem wurde dieser Shein-Laden mitten in Paris gestern eröffnet und wie das abgelaufen ist und wie die Menschen in Paris darauf reagieren, berichtet jetzt unsere Korrespondentin Christiane Kess.
Vor dem Kaufhaus BHW hält Suzanne Frugier ein großes Schild in die Höhe. BHW breche mit Shein, steht in großen roten Lettern darauf. Frugier ist von einem Verein, der gegen Gewalt an Kindern kämpft. Sie ist schockiert vom jüngsten Skandal um Shein. Auf dessen Internetplattform wurden kinderähnliche Sexpuppen verkauft, laut Shein durch Drittanbieter. Dass das Unternehmen das angeblich stoppen will, beruhigt Frugier nicht. Sie haben die Puppen nur in Frankreich zurückgezogen. Wir haben das getestet. Man kann diese Puppen immer noch in anderen Ländern kaufen. Und in Frankreich ist heute ein Paket mit so einer Puppe entdeckt worden. Es ist ganz klar, dass Shein lügt. Die französische Regierung hat eine Suspendierung der Plattform eingeleitet. Ein paar Meter weiter steht Laurent Sorel. Er gehört dem Pariser Stadtrat an und hat sich die Schärpe der Abgeordneten in den Farben der französischen Flagge umgelegt.
Shein qui rentre au BHV, c'est un peu le loup qui rentre dans la bergerie.
Shein im BHV, das ist wie der Wolf im Schafstall. Die Ultra-Fast-Fashion lässt die lokalen Geschäfte untergehen und zerstört enorm viele Arbeitsplätze. Ich habe selbst junge Töchter. Ich sehe die Versuchung, die Shein auf sie ausübt. Aber das ist eine Falle. Es scheint nicht teuer, aber langfristig ist der Preis sehr hoch. Auch Anne-Cécile Violon, Abgeordnete der Nationalversammlung, macht ihrem Ärger über Shein im Traditionskaufhaus BHW Luft. Es gibt auch Alternativen zu Shein. Wir haben in Frankreich und in Europa Marken mit Preisen, die man sich leisten kann. Natürlich sind sie teurer als Shein, aber das ist eben auch ein Aufruf zur Mäßigung. Müssen wir denn so viele Kleider kaufen? Unsere Müllplätze sind überfüllt und unsere Textilien überschwemmen die Strände von Ghana. Auf der anderen Straßenseite hat sich vor einem Eingang des Kaufhauses eine Schlange von Kunden gebildet. Isabelle, eine Frau mittleren Alters, hat bisher noch nichts bei Shein bestellt. Ich bin gekommen, weil das hier die Eröffnung ist und ich bin neugierig. Ich will die Kleider mal sehen und anfassen. Die Preise sind attraktiv, aber die Qualität ist nicht gut. Aber vielleicht finde ich etwas, was mir gefällt. Es stimmt, dass Shein nicht gut ist für die Umwelt. Aber was bleibt uns denn übrig bei unserer finanziellen Situation? Eine Frau dahinter mit einer großen schwarzen Brille pflichtet bei. Ich verstehe diese Versuchung mit Billigprodukten. Die Kaufkraft ist doch so gesunken. Das macht uns Sorgen. Strom und Gas sind teuer und alle Lebensmittel. Die junge Delphine wollte bisher online nicht bei Shein kaufen, weil sie sich nicht sicher ist, wie die Kleider aus dem Netz tatsächlich aussehen. Das ändert sich jetzt mit dem ersten Geschäft von Shein. Die Kritik an der Ultra-Fast-Fashion mit schlechten Arbeitsbedingungen und kaum Umweltstandards findet Delphine zwar berechtigt. Aber wenn man bei anderen Marken einkauft, ist das das Gleiche. Da müsste man viele Modemarken abschaffen. Und der Skandal um die kinderähnlichen Sexpuppen? Shein müsste besser aufpassen, was auf seiner Plattform passiert. Das ist nicht reglementiert. Dann gibt es natürlich solche Probleme. Ich bin deshalb nicht gegen Shein. Sie haben die Plattform einfach schlecht geregelt. Gilles, der seit Jahren bei Shein bestellt, verweist auf andere Plattformen. Das passiert überall. Da darf man die Augen nicht vor den Tatsachen verschließen und muss mit der Heuchelei aufhören. Jubel im sechsten Stock des BHW, als dort die Absperrbänder zur Shein-Abteilung geöffnet werden. Yael schaut sich bunte Westen an, die an einer Kleiderstange hängen. Der junge Mann in Jogginghose mit Piercings und mehreren Ohrringen kauft auch schon lange bei Shein. Das begann mit einem Konzert von Beyoncé. Ich musste dafür Accessoires kaufen und bei Shein habe ich jede Menge gefunden. Eigentlich bin ich gegen Fast Fashion, seitdem ich eine Dokumentation darüber gesehen habe. Ich kaufe jetzt weniger. Frédéric Merlin, der viel kritisierte Chef des BHW, versucht Kritikern zu versichern, bei der Produktion der Kleider von Shein im BHW seien die Rechte der Arbeiter respektiert worden. Zum Skandal um die Sexpuppen verweist er auf Shein als Unternehmen.
C'est terrible.
Diese Geschichte ist schrecklich und schändlich. Noch dazu mit den Ankündigungen von heute zu den Waffen, die auf der Plattform verkauft wurden. Ich fordere die Leiter von Shein dringend auf, wichtige Entscheidungen zu dieser Plattform zu treffen.
Ja, das sagt der Chef des großen Kaufhauses BHW in Paris, will sagen, er hat die Missstände von Shein im Blick. Über die Eröffnung dieses ersten Shein-Ladens in Paris gestern, über die Reaktion und die Kritik, war das unsere Korrespondentin Christiane Kess.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die hat jetzt Bettina Ritter.
Nach dem Sieg von Sohran Mamdani bei den Bürgermeisterwahlen in New York City werden auch neue Impulse für das kulturelle Leben der Stadt erwartet. Der linksgerichtete Demokrat hat sein Übergangsteam ausschließlich aus Frauen zusammengestellt. Außerdem sagte er, New York wolle den USA zeigen, was eine Regierung leisten könne, wenn man Menschen und nicht Milliardäre an erste Stelle setze. Der Leiter des New Yorker Goethe-Instituts, Jörg Schumacher, sagte im Deutschlandfunk Kultur, für die Linke in den USA sei Kultur ein sozialer Kitt.
Bei Mamdani habe ich das Gefühl, dass er ein Kulturverständnis hat, das durchaus mit dem, was wir aus Deutschland kennen, Anknüpfungspunkte hat, indem man Kultur als was Prozedurales versteht, was sozusagen nicht nur ins Schaufenster oder in die Vitrinen oder in die Museen gestellt wird, sondern wo es um Begegnung, um Austausch und Vermittlung geht. Alles Themen, die auch eine Basis unserer Arbeit sind. Von daher gibt es sozusagen irgendwie von diesem Kulturverständnis viele Dinge, die wir auch als Deutsches Kulturinstitut mitbringen können.
Jörg Schumacher, Leiter des Goethe-Instituts in New York. Die Kulturbehörde der Vereinten Nationen wird künftig von einem Ägyptologen geleitet. Der Ägypter Khaled El-Enani wird neuer Direktor der UNESCO. Die Generalkonferenz wählte den 53-Jährigen im usbekischen Samarkand mit 172 von 174 abgegebenen Stimmen. El-Enani leitete das Ägyptische Museum in Kairo, bevor er Minister für Tourismus und Altertümer war. Er wird nun der erste UNESCO-Direktor aus einem arabischen Land. Er löst die Französin Audrey Azoulay ab. Hat der Pariser Louvre zu viel Geld in Kunst und zu wenig in Sicherheit investiert? Das zumindest meint der französische Rechnungshof und er kritisierte das bereits vor dem Einbruch in das Museum Mitte Oktober in einem Bericht. Das gab Rechnungshofchef Moscovici heute bekannt. In dem Bericht hieß es auch, der Louvre habe sich in den Jahren 2018 bis 2024 besonders um sichtbare und attraktive Maßnahmen gekümmert. In dieser Zeit habe er fast 3000 Werke angekauft und dafür mehr als 100 Millionen Euro ausgegeben. Aber nicht einmal jedes vierte dieser Werke sei überhaupt ausgestellt worden. In Instandhaltung und Restaurierung sei dagegen weniger Geld geflossen. Bei dem spektakulären Einbruch Mitte Oktober hatten vier Täter Schmuck und Juwelen im Wert von rund 88 Millionen Euro erbeutet. Meghan Markle will offenbar nach 7-jähriger Pause zurück auf die Leinwand. Die US-Schauspielerin und Ehefrau von Prinz Harry nahm an Dreharbeiten für die Komödie Close Personal Friends teil. Das berichten US-Medien. Markle war bereits vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry durch die Rolle in der Anwaltsserie Suits bekannt. In der Vergangenheit hatte sie angedeutet, den Beruf aufgeben zu wollen.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Wir reisen jetzt nach Litauen, beziehungsweise wir holen Litauen hierher nach Deutschland, weil in Berlin, da startet heute wieder das Filmfestival Litauisches Kino Goes Berlin. Seit 15 Jahren kommen einmal im Jahr litauische Kinofilme eben nach Berlin, werden hier präsentiert, diskutiert, geben einen Einblick in die Filmwelt, Kunstwelt, überhaupt die Gesellschaft in Litauen. Diesmal mit einem Schwerpunkt auf KI, die in Litauen schon vor über 100 Jahren vorgedacht worden ist. Was das Festival genau anzubieten hat, das kann uns jetzt eine der Initiatorinnen erzählen, nämlich Giedre Simanauskaite, die hier bei mir ist. Herzlich willkommen.
Hallo. Wir sind dann zum 15. Mal in Berlin.
Vielleicht können wir gleich mal über diese KI da sprechen. Das ist ja interessant, dass Sie dann Künstler haben bei sich, der vor 100 Jahren schon gestorben ist und bei dem Sie aber sagen, der hat irgendwie KI vorgedacht. Da gibt es einen Vortrag, da gibt es einen Workshop. Um was geht's da?
Es ist eigentlich irgendwie ein bisschen anders. Der Künstler war Maler und ja. Musiker und der ist dann so... Er ist dann um 1875 geboren.
Ja.
Und da aber jetzt, und er hat so mit unterschiedlichen Medien sich beschäftigt.
Okay.
Und das ist so Symbolist. Er war Symbolist, Abstrakter. Und jetzt ist es große Inspirierung für die Leute über KI so. Zu sprechen,
okay.
Und ihre Werke zu nutzen.
Ja.
Und so diese Dilemma von Künstler auch geben. Und das finde, das machen wir am Sonntag in unser Sonderprogramm. Nikolaus Konstantinas Chilonis and AI.
Mhm.
The Artist Dilemma. Und so wie, wie so diese künstlerische Intelligenz nimmt die Werke von Künstler und was damit zu machen könnte.
Sein. Ja, und das ist eben ein Beispiel dieses ja schon älteren litauischen Künstlers.
Ja.
Das ist eine interessante Perspektive. Interessant auch, dass das beim Filmfestival zu sehen ist. Vielleicht können Sie uns ganz kurz sagen, Sie haben ja verschiedenste Filme, natürlich aktuelle Filme vor allem. Sie haben gerade zwei Filme erwähnt im Vorgespräch, die da vielleicht besonders rausstechen, nämlich The Visitor und The Renovation. Was sind das für Filme? Was zeichnet die aus?
Ja, weil normalerweise, wir haben so unterschiedliche Programme, wir haben Kurzfilmprogramme, wir haben Spielfilmprogramme und jedes Jahr versuchen wir die neuesten Filme von Spielfilmen vorzustellen. Und dieses Jahr die neuesten Filme, die wir haben, die auch in Karlovy Vary Filmfestival gezeigt wurden, die sind Renovation von Gabriele Urbonaite und The Visitor von Vytautas Katkus. Mhm. Und die sind neu, die sind von die Filme von die neue Generation. Mhm. Und zum Beispiel, ja, und die zeigen irgendwie, die The Visitor zeigt der so der Blick von Mann irgendwie, mhm. die Beziehung über zwischen den Männern. Mhm. Und der von Renovation geht um die so Blick von aus Frauen auf
okay.
Sicht der Frau.
Ja, ja.
Und so diese Renovation geht um eine Perfektionistin von sie ist dann 29 Jahren und sie versucht dieses perfekte Leben zu stellen, auch wenn sie das nicht wirklich will. Mhm. Und so es gibt diesen Bruch in ihr Leben. Und so. Mhm. Und dann, was ja. weitergeht, dann kann man so. Und ja, bei uns okay. im Festival. Dann
ja, verstehe ich, wie die zwei dann so zusammengehen. Männliche, weibliche Perspektive, junges litauisches Kino. Würden Sie sagen, das sind so typische Themen oder kann man das überhaupt irgendwie rausschälen? Gibt es so wiederkehrende Motive oder sowas?
Wir haben gerade unser litauisches Kino ist, weil seit 15 Jahren sehe ich das so, wie ich sage, das geht über meine Hände. Und mhm. ich schaue,
ja, Sie gucken sich alles an.
Ja, ich gucke alle Filme, um zu sehen, was da ist. Und irgendwie diese neue Generation, die wir haben, die sprechen irgendwie zwischen männlichen Beziehungen. Mhm. Und das ist so wirklich und unser. Ich meine Autor-Kino, wir haben auch Mainstream-Kino klar. und so weiter, aber normalerweise hier zeigen wir Autor-Kino. Und das ist irgendwie, die Filmemacher finden die Wege dieser zwischenmännlichen Beziehungen so in dieser frischen Form zu zeigen. Das finde ich besonders okay. ja. bei uns.
Ja, weil das sind natürlich Themen, die auch sonst natürlich viel im Kino zu sehen sind, ne? auch ja. in anderen Ländern. Würden Sie sagen, da gibt es nochmal einen anderen Aspekt oder spielt das Litauische eine Rolle in Deutschland? Ich dachte zum Beispiel, spielt zum Beispiel der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine oder so. Das ist sowas, was man vielleicht jetzt aus der Außenperspektive auch mit Litauen oder dem Baltikum verbindet. Spielt sowas eine Rolle?
Ich glaube, dass wir leben alle in einem Welt und ja. dass alles, was passiert, beeinflusst uns auch. Mhm. Und das passiert auch mit Filmemachern. Und dann jetzt zum Beispiel in diesem Film Renovation sieht man auch diese Motive aus ukrainischer Krieg. Die sind klein. Mhm. Mhm. Aber die würden vor 5 Jahren nicht passieren. Mhm. Und so. Aber das ist auch zum Beispiel, wir hatten diese Pandemie. Mhm. Und da gibt es auch viele Filme, die darüber sprechen. Mhm. So nicht direkt vielleicht.
Ja, klar.
Und das ist auch schöner oder lieber oder interessant ist. Aber so irgendwie zwischen Zeilen. Kannst du dieses Gefühl kriegen? Ja.
Ich habe mich gefragt, was das für eine Stimmung ist bei diesem Festival. Also litauisches Filmfestival in Berlin. Es kommen ja auch viele litauische Filmschaffende und Schauspielerinnen und Schauspieler nach Berlin extra für dieses Festival.
Ja.
Was für eine Bedeutung hat es für litauische Filmwelt und was für eine Bedeutung hat es für Berlin? Sind es vor allem litauische Community, die da kommen oder wen erreichen sie?
Wenn ich den Filmfestival angefangen habe, das war so, meine Idee war, dass ich will die Filme und unsere Identität, die anders als Sowjetunion und was mhm. nicht ist, zu zeigen. Und auch so vielleicht für die ausländische oder Ausländer, die in Berlin wohnen oder Berliner oder Deutsche, dass so diese litauische Filme zu zeigen.
Mhm.
Und jetzt... Aber es gab auch viele litauische Experts, wie ich sage, die nach Festival kommen. Aber jedes Jahr sehe ich irgendwie diese Verschiebung oder dieser Teil von nicht litauischem Publikum mhm. kommt auch. Und dieser Teil ist größer und größer, was ich auch sehr interessant finde. Und dann auch finde ich auch sehr interessant, dass, sorry, mein Deutsch ist,
das ist ein gut, bisschen versteht gerüstet, Sie wunderbar.
Dass auch dieses litauische Kino jetzt, weil es so ziemlich gut ist,
ja,
das finde
okay.
vielleicht, ich bin auch so ein bisschen subjektiv, mhm. aber das ist, es gibt auch Verleiher, die Filme zeigen, wir sind nicht einzige
okay.
Plattform,
ja.
Wie man die Filme sehen könnte.
Und trotzdem eine Plattform, wo viele von uns jetzt ganz viele litauische Filme kennenlernen können, beim Festival Litauisches Kino Goes Berlin. Das startet heute Abend um 19 Uhr mit 5 Kurzfilmen, die sich alle ums Feiern drehen. Das ist der Auftakt heute im Sputnik-Kino und auch zu sehen im Kino Akut, alles in Berlin. Und ich habe gesprochen mit einer der Initiatorinnen, mit Gietre Simonauskaite. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier.
Vielen Dank.
Lesen Sie gerne richtig dicke Romane? Mich schrecken die immer eher ab, muss ich sagen, weil sie so viel Zeit in Anspruch nehmen und ich mich frage, wann ich all diese Seiten lesen soll. Aber manche richtig dicken Bücher, die wären trotzdem Riesenerfolge und manche natürlich auch gerade, weil sie so dick sind, weil man da so richtig eintauchen kann. In den USA zum Beispiel, da steht seit dieser Woche ein Roman auf den Bestsellerlisten, der ein ordentliches Gewicht hat, über 1200 Seiten, ist ein Western-Roman, heißt Tom's Crossing, geschrieben von Mark Z. Danielewski. Und was den auszeichnet, erzählt uns jetzt unser Kritiker, Stefan Mesch. Hi Stefan.
Hallo.
Ein richtig dicker Western-Roman. Also, was wird da erzählt? Worum geht's da?
Der Autor ist in Utah aufgewachsen, in Provo, und er war 16 im Jahr 1982. Und er zeigt jetzt als erfundene Geschichte, wie ein gleichaltriger Junge damals zwei Pferdeweiden sieht und die sollen geschlachtet werden. Und er sagt dann, ich reite die zwei den Berg hoch, weil da gibt es Wildpferde und da sind sie frei.
Okay, das ist kurz und knapp zusammengefasst. Fragt man sich, wie werden daraus 1200 Seiten?
Oh, es ist sogar noch schlimmer, weil es ist wirklich fast so lange wie Herr der Ringe. Also ich dachte, 1200 Seiten, das geht, das schaffe ich in 3 Tagen. Aber es ist so eng gesetzt. Okay. Also ich habe echt 5 Tage Pausen ausgelesen. Ja. Nee. Und es ist so lang, weil das ja schon so märchenhaft klingt. Also freie Wildpferde im Gebirge. Und auch erstmal in dem Ton erzählt wird. Und dann fragt das Buch aber plötzlich sehr gründlich, wem gehören denn die Pferde? Und was braucht man eigentlich, um Pferde auszuwildern? Und was ist das für eine Gemeinde? Wie erlebt man da zum Beispiel Hass, wenn man selbst kein Mormone ist? Und da was tun Behörden, falls Pferde geklaut werden? Also es wird ein ganz großes, auch psychologisch großes Panorama. Und Stephen King feiert das Buch sehr. Und wer so den Realismus von Stephen King mag, der fühlt sich hier schnell ganz daheim.
Wobei King ja nicht nur für Realismus steht, sondern auch für viel Horror, viel Grusel. Hat Tom's Crossing auch solche Grusel-Horror-Elemente?
Ein bisschen, ja. Also es spielt direkt vor Halloween und der Pferdedieb, der hat einen toten besten Freund und er unterhält sich jetzt auf dieser Reise mit diesem Toten auf diesem Trek ins Gebirge. Und jeder eigentlich kennt die Bausteine von solchen Büchern. Das Besondere hier aber ist die Tiefe, also wie nah man ganz vielen Figuren kommt. Und erst hat mich auch enttäuscht, dass die meisten Figuren Männer sind, fast nur Männer. Aber das Buch zeigt zum Beispiel einen toxischen Vater, dem gehört das Schlachthaus und er hat 8 Söhne. Und wie jetzt ein Mann 8 recht verschiedene Kinder total hemmt und irgendwie quetscht, das hat mich total überzeugt, weil das Buch so lang ist und sich halt wirklich so viel Zeit nimmt.
Das kann ja auch sein, dass dieser Autor, Mark Z. Danielewski, dass der einigen bekannt vorkommt, weil der hat vor 25 Jahren einen ziemlichen Welterfolg gehabt. House of Leaves hieß sein Buch damals und es war auch schon so ein ziemlich dickes Buch, ne?
Ja, das neue Buch ist jetzt doppelt so dick. Also House of Leaves, das ist von 2000 und das war ein Horrorroman, wo Leute in einem normalen Haus ein Labyrinth finden. Und das Buch ist dann selbst ein Labyrinth, so aus Fußnoten und Rahmenhandlungen und sehr aufwendiger Buchgestaltung. Das ist ein Kultbuch, aber ich selber habe nach der Hälfte aufgehört, weil hat mich gelangweilt, weil da ist so eine Möchtegern-Komplexität. Also es ist keine so starke Geschichte und keine so besondere Sprache, finde ich. Und jetzt macht ausgerechnet dieser Autor bei Tom's Crossing aber genau das. Also packende Geschichte und sprachlich sehr liebevoll und überraschend.
Aber es ist schon ganz schön viel. Also wenn du sagst, es ist fast so viel wie Herr der Ringe, was da zu lesen ist, wird es nicht auf manchen Seiten dann doch irgendwie zu lang und langweilig?
Es hat schon an ganz vielen Stellen erstmal beim Lesen genervt, weil ich mich gefragt habe, warum muss ich jetzt diese Details in dieser Breite wissen? Aber das Buch trägt, weil man nie weiß, wird es jetzt extra tragisch am Ende oder voll der Triumph? Und alles, was für mich mitten im Buch irgendwie wackelig war, wird besser, je mehr und je dichter das alles zusammenwächst. Darum, man kennt solche Wildnis-Thriller eigentlich, solche Spannungsbücher. Und oft loben Leute bei solchen Büchern, boah, voll gut, kein Wort zu viel, der Bogen wird nicht überspannt. Aber hier bei Tom's Crossing, da gilt echt das genaue Gegenteil. Also alles, zu dem viel geschrieben wird, überzeugt mich. Es gibt 2, 3 Themen, die werden bloß angerissen, zum Beispiel Rassismus oder True Crime und wie dann so True Crime Fans oder Leute, so Anwohnerinnen aus True Crime Kunst machen wollen. Aber da denke ich nicht, boah, das war ein Thema zu viel, das hätte weg sein wollen, sondern auch dazu bitte einfach noch 50 Seiten mehr das nächste Mal, weil der kann das wirklich. Also für mich wirklich ein großes, neues Lied. Lieblingsbuch und die größte denkbare Empfehlung.
Stefan Mesch über diesen neuen Roman von Mark Z. Danielewski, der in den USA gerade die Bestsellerlisten erobert, heißt Tom's Crossing, ist bisher nur auf Englisch erschienen bei Panteo, hat 1232 eng gesetzte Seiten und kostet etwa 30 Euro. Und ich sage ganz herzlichen Dank fürs Lesen und fürs Neugierigmachen, Stefan Mesch hier.
Gerne.